Hey Sweet People, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen beim Sweet Spot Podcast. Mein Name ist Marc Süß und ich darf euch hier durch den Podcast führen. Das hier ist die zweite Episode, in der wir uns auf das Thema KI, künstliche Intelligenz, fokussieren. Künstliche Intelligenz für Kreative, für Unternehmerinnen, für alle, die eine Marke aufbauen und stark machen wollen. Darum geht es auch hier in dem Podcast, der Sweet Spot Podcast dreht sich um Brandbuilding und Design. Das heißt, wie könnt ihr eure Mission, eure Vision als starke Marke in die Welt bringen? Ich begleite euch dabei, mal alleine, mal wie diese Woche, mit Interviewgästen und Partnerinnen. Diese Woche zu Gast ist Dr. Dirk Weiß. Er hat eine Unternehmensberatung namens Confias AI Solutions und die sind genau darauf spezialisiert, Unternehmensberatung rund um das Thema AI. Ich spreche mit Dirk eine Stunde lang wirklich über alles rund um das Thema KI, von strategischen Beobachtungen bis hin zu operativen Tipps und Tools, die ihr einsetzen könnt im täglichen Unternehmertum. Mein Gast Dirk ist seit über 20 Jahren in der Top-Management-Beratung tätig, war unter anderem bei Roland Berger. Er ist Mitgründer der Unternehmensberatung Maison Blanc und aus seiner Begeisterung, aus seinem Interesse für das Thema künstliche Intelligenz hat er zusammen mit anderen jetzt Confias AI Solutions gegründet. Es geht dem Unternehmen darum, das volle Potenzial von KI auszuschöpfen. Das heißt mit Consulting, mit Implementierung und mit einer Academy, wo Wissen vermittelt wird sozusagen an Unternehmerinnen. Da arbeiten sie, das heißt Dirk ist genau der richtige Mann, den ich hier zu Gast habe, um KI besser zu verstehen. Und genau das tun wir in einer Stunde Dialog. Wir reden von Strategie bis operativ, bis Tipps zu Tools, einmal das ganze Spektrum durch, was Unternehmerinnen eigentlich beachten müssen, wenn es um das Thema AI geht. Wir haben wahnsinnig viele Beispiele dabei. Dirk erzählt aus seinem Unternehmensberateralltag, aber auch seine persönlichen Einschätzungen zu dem Thema. Es geht um Visionen, wohin das Ganze gehen kann und finde ich ein sehr wichtiges Thema, über das wir sprechen, ist das Mindset, also die Haltung, die Unternehmerinnen gegenüber KI-Tools eigentlich heute haben und welche sie vielleicht haben sollten, um das erfolgreich zu implementieren. In diesem Sinne, ihr seht schon, es ist eine große Hafenrundfahrt, mal wieder eintauchen in das Thema KI. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid und ohne großes Intro jetzt viel Spaß in meinem Gespräch mit Dr. Dirk Weiß.
Welcome to the sweet side. This is the Sweet Spot Podcast with Marc Süß, investigating entrepreneurship, purpose and the creative life.
Dirk, ja. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du es geschafft hast in den Sweet Spot Podcast.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, bei deinem Podcast dabei zu sein. Ja, vielen Dank.
Richtig cool. Ja, du bist der zweite bzw. dritte Gast, mit dem ich über das Thema KI sprechen will. Das ist keine Reihe, keine Serie im Sinne von, ich stelle es den Podcast um, aber sozusagen im Podcast so eine Serie über KI. Und wir versuchen immer möglichst viele verschiedene Perspektiven zu covern. Und ich freue mich, dass wir heute sprechen. Du als jemand, der als Unternehmensberater sich sozusagen strategisch total top-down, strategisch visionär da drauf guckst. Wir hatten jemanden, der aus wissenschaftlicher Perspektive drauf schaut, Medienwissenschaftler. Ich habe mit der Künstlerin gesprochen, die total praktisch am anderen Ende ansetzt, nur intuitiv, nur verproben. So. Ja, deswegen bin ich gespannt, freue ich mich auf heute. Und zwar, ich will gar nicht mit einer Frage anfangen, sondern mit einer Anekdote. Das hörst du wahrscheinlich immer. Alle Leute, denen du begegnest, werden dir wahrscheinlich irgendwelche KI-News erzählen. Ich reihe mich da jetzt ein. Und zwar, ich habe gestern einen Wired-Artikel gelesen und den fand ich total interessant, vielleicht als Gesprächseinstieg. Und zwar, dass es eine AI entwickelt wurde, die selektiv Sachen wieder vergisst. Hast du von der schon gehört? Sonst kann ich dir das erzählen.
Ich habe nicht von gehört.
Ist von gestern, der Artikel ist ganz frisch. Also es gibt so eine flexiblere Art von Machine Learning Algorithmus und die vergisst in regelmäßigen Abständen das, was sie gelernt hat. Es geht vor allen Dingen um Sprachen und dann haben sie in mittelfristigen Tests irgendwie rausgefunden, dass sie dann aber besser performt, wenn sie eine neue Sprache lernt, weil bestimmte Tokens liegen beim, wir bleiben jetzt nicht, werden nicht zu technisch sozusagen, aber im Grunde sehr ähnlich so einer menschlichen Intelligenz, wo du ja mit Begriffen auch so eine Art Symbol Charakter verbindest und nicht nur ein Zeichen, sondern ein Apfel ist halt irgendwie rund und süß und rot und dies und das und nicht nur dieses Wort Apfel. Und das Ziel von denen ist eben, Und deswegen fand ich das Beispiel so spannend, diese Dimension von KI, dass du sagst, hey, long-term ist deren Ziel eigentlich, diese ganzen neuen Erkenntnisse und die neuesten KI-Durchbrüche können dann halt auch in anderen Sprachen zugänglich gemacht werden und nicht nur in Englisch und Spanisch, was halt irgendwie die beste Literatur ist. Deswegen mit dieser Anekdote wollte ich reinstarten. Ich weiß nicht, was hast du Gedanken dazu?
Sehr gut, ich habe nur gerade letztens von ChatGPT gehört, der hat ja jetzt Memory, dass er halt gerade viele Sachen länger behält und auch wieder darauf zurückgreifen kann. Und was ja immer sehr gut funktioniert, ist, wenn du ChatGPT einen Tipp anbietest oder eine Belohnung.
Ja.
Letztens hat jemand dann gepostet, dass das 3 oder 4 Mal versucht wurde, mit dem Tipp einen Tipp zu geben. Mhm. Und da keiner kam, dann ChatGPT gemeckert hat, du hast mir doch schon 3 Mal den Tipp vergessen, versprochen und ihn immer wieder vergessen.
Alles klar.
Also genau das Gegenteil, und nämlich, dass nämlich ChatGPT einfach dann noch behält, was er vorher gesagt hat.
Ja, richtig. Das fand ich auch ganz interessant. Jetzt, es ist immer so in diesen Interviews, es fällt dann immer der Name des Beispiels, aber es gibt zum Beispiel gerade im Kunstbereich oder im visuellen Bereich auch die Möglichkeit, dass du die selber trainieren kannst. Also für Künstler zum Beispiel, das finde ich mega interessant, dass du sagst, ich baue mir eigentlich meinen eigenen Algorithmus, ich trainiere den selbst mit entweder eigenen Werken, mit Influences, ja, mit Einflüssen, mit Inspiration und baue mir praktisch einen eigenen visuellen Algorithmus auf sozusagen. Fand ich unfassbar spannend. Und jetzt eben wird er doch dem menschlichen Gedächtnis ähnlich und vergisst wieder Sachen. Das kommt mir, ist mir persönlich sehr sympathisch.
Ja, finde ich.
Aber vielleicht abgesehen von den Newsmeldungen, vielleicht kannst du uns mitnehmen. Jetzt ist es irgendwie total präsent und überall und alle reden drüber und in allen Schlagzeilen und News und du arbeitest schon damit, ist irgendwie der Kern von deinem Geschäft. Wenn wir jetzt mal ein paar Jahre zurückspulen, gar nicht so viele, kannst du dich erinnern an deinen ersten KI-Begegnung, an dieses erste Erlebnis und wie es dir damit ging?
Oh, das ist lange her, das ist bestimmt schon 10 Jahre her, war aber dann traditionelle KI für ein Predictive Maintenance-Modell, was wir für einen Kunden aufgesetzt haben, die im Maschinenbau angefangen hatten, digitalen Zwilling aufzubauen mit den ersten Schritten und wir eigentlich damit gekämpft haben, tatsächlich die Digitalisierung der Maschinen überhaupt hinzubekommen. Mhm. Also einige waren natürlich schon verbunden und konnten Daten sammeln, andere nicht. Und um überhaupt diesen ersten Schritt der Anwendung der KI überhaupt hinzubekommen, war erstmal die größte Aufgabe tatsächlich, die Maschinen an sich zu digitalisieren und die Daten auszusortieren und die richtigen Daten zu suchen. Und was aber sehr für mich der größte Durchbruch war und auch das, weshalb ich gesagt habe, die KI ist die wichtigste technologische Entwicklung, die wir als Gesellschaft vor der Brust haben, war dann tatsächlich die generative KI mit ChatGPT dann im Herbst 2022. Und das war schon ein extremes Erlebnis, das zu benutzen und diese fast menschlichen Antworten zu bekommen aus dem Nichts. Das war schon einschneidend für mich.
Ja. Und vielleicht kannst du uns mitnehmen auf die Reise. Was ist dann passiert bei dir jetzt wirklich aus deiner unternehmerischen oder strategischen Perspektive? Du siehst irgendwie ChatGPT und war dann klar, okay, ich will dazu eine Beratungsfirma bauen. War das vorher schon geplant? War das irgendwie wie ist sozusagen deine jetzige Company Confias AI Solutions entstanden?
Genau, mein Mitstreiter, Jan Schmidt-Prüfer, wir hatten dann telefoniert, weil wir regelmäßig uns austauschen. Und dann hat er eigentlich gesagt, das ist doch jetzt der Grund, endlich mal zusammen was zu machen, weil wir hatten schon mehrere Anläufe mal gemacht, verschiedene Firmen zu gründen gemeinsam und haben diese Confias dann gegründet, weil das für uns beide so wichtig war, eine Beratung zu machen. Er ist viel technischer als ich unterwegs und ich bin mehr strategisch unterwegs. Mhm. Das hat sich dann sehr gut ergänzt, weil wir dann beide nämlich unsere Kernkompetenzen einbringen können. Und dann haben wir die Confias gegründet vor knapp einem Jahr.
Mega spannend, mega spannend. Jetzt, vielleicht kannst du uns mitnehmen. Confias, wenn ich von außen drauf schaue, ihr sagt, es geht um das volle Potenzial von AI nutzen, entfalten können. Das heißt, ihr macht Consulting, ihr macht Implementierung, ihr habt eine eigene Academy, also Wissensvermittlung, Weiterbildung. Wenn jetzt jemand zuhört und sich noch nicht gut auskennt oder bestenfalls natürlich selber Unternehmerin ist, wie kann ich mir das vorstellen? Wie helft ihr Unternehmen? Was macht ihr genau?
Also eigentlich in mehreren Schritten. Also der erste Schritt ist erstmal, dass wir überhaupt Awareness schaffen, was KI überhaupt bedeutet und generative KI überhaupt bedeutet. Also wir haben viele von unseren Kunden oder auch mit den Menschen, die wir sprechen, sind noch gar nicht so weit, dass sie realisieren, was diese Technologie wirklich kann. Und ich meine, es gibt ja jeden Monat, glaube ich, 800 bis 1000 neue KI-Tools, die auf den Markt kommen.
Ja.
Und allein den Überblick zu behalten, ist sehr schwer. Mhm. Und ich kann da verstehen, wenn ein Unternehmen im Tagesgeschäft einfach nicht die Zeit hat, sich damit auseinanderzusetzen, auch dass die Dimension, die Tragweite gar nicht realisieren kann. Ja. Das heißt, wir arbeiten mit den Kunden so, dass wir überhaupt das vermitteln, was diese generative KI überhaupt leisten kann, was das bedeutet für deren Arbeitsalltag oder für deren Geschäftsmodell. Mhm. Und dann haben wir verschiedene Stufen, wie wir dann mit den Kunden arbeiten. Entweder machen wir Bootcamps mit den Führungskräften, damit die sich selber überlegen, was sind eigentlich Anwendungsfälle und was heißt das auch in Zukunft für meine Personalplanung, für mein Geschäftsmodell, für mein Angebot, bis hin zu, dass wir tatsächlich dann auch einzelne Lösungen umsetzen, mit deren Use Case identifiziert haben. Und das Wichtigste aus meiner Sicht sind die Menschen. Also KI ist ein Tool, was hilft, besser zu werden, qualitativ besser zu werden, schneller zu werden. Aber es muss richtig angewendet werden und es müssen auch die Barrieren abgebaut werden, dieses überhaupt zu nutzen im Täglichen. Ja. Und da sagen wir auch die Academy, weil das ein wesentlicher Punkt ist, weil ohne geschulte Mitarbeiter wird auch die beste KI nichts werden.
Ja, okay, richtig spannend. Das heißt, es ist fast, oder es ist nicht so wichtig, wie weit ein Unternehmen ist, mit dem ihr zusammenarbeitet, sondern ihr habt wahrscheinlich unterschiedliche Level. Leute, die noch gar nichts damit zu tun haben und Leute, die wirklich sagen, okay, wie gehen wir weiter rein? Hast du vielleicht einen Use Case oder ein Beispiel mitgebracht, über den wir, oder erinnerst du dich gerade an eins, was das irgendwie gut erklärt oder was ein cooler Case war?
Sehr unterschiedlich. Also wir machen, also in der industriellen KI machen wir einige Sachen, dass wir wirklich auch Use Cases machen, die auch einen Mehrwert haben, dass die auch kostet immer Geld, ein Modell aufzubauen, nachzutrainieren, entsprechend zu implementieren, muss es halt immer einen Mehrwert haben. Wir haben einen Kunden, mit dem wir an einem Produktionsprozess arbeiten, der halt viel Schrott hat, wenn der Produktionsprozess nicht richtig gut funktioniert. Und wir können jetzt durch die Datenanalyse schon zu einem gewissen Zeitpunkt sagen, ob das Material zu dick oder zu dünn sein wird. Und dann im nächsten Schritt entsprechend dann auch zu agieren, nämlich die Schrottquote zu minimieren. Das ist natürlich dann auch ein Hebel, wo sich das Modell auch relativ schnell amortisiert. Und dann haben wir andere Modelle, die, ich sag mal, Sprachmodelle sind, also kleine Bots, die wir bauen oder gebaut haben, dann für spezifische Funktionen. Und da ist es dann so, dass man gucken muss, ob das dann wirklich funktioniert, wie gut es funktioniert und ob auch die Ergebnisse dann so sind, wie sie ihn brauchen. Und da ist es dann oft so, dass der Kunde dann auch wirklich sowas ausprobieren und experimentieren möchte und einfach sehen möchte, ob es geht oder nicht. Und wenn es auch nicht geht, ist es auch okay, aber das ist dann oft gemeinsames Experimentieren und mit der Technologie sich auseinanderzusetzen.
Ja, spielerisch lernen.
Genau.
Du hast gerade mein absolutes Lieblingszitat für AI gebracht, die Schrottquote minimieren. Ich glaube, das gilt für alle Branchen, auch im Grafikdesign. Ja. Den Satz schreibe ich mir auf, der ist fantastisch, um das zu erklären. Die Schrottquote minimieren ist richtig gut. Ich habe überlegt, ich kenne ja auch eure Cases und so nicht im Detail, aber ich habe mich gefragt, als eine Company, die mit anderen AIs baut und trainiert und Wissen vermittelt, wie arbeitet ihr denn, wenn du es teilen kannst, im Detail selbst mit AI als Beratungsfirma? Also wie hat das Einzug bei euch gehalten? Wie hat das deinen Alltag verändert und wie challenget ihr euch da selber sozusagen?
Also hat unser Alltag schon verändert. Also ChatGPT nutze ich halt für viele, sage ich mal, textbasierte Arbeiten täglich, also wirklich täglich. Wir machen viel mit Bildern, wenn wir Bilder brauchen für unser Marketing. Und wir nutzen auch das für Recherche, für Zusammenfassungen, für, also ich nutze es wenig für, sage ich mal, E-Mail-Verkehr oder sage ich mal, wo es dann um persönliche Daten geht. Aber ansonsten ist es täglicher Bestandteil unserer Arbeit.
Ja. Mega spannend. Ja, ich glaube, das ist für viele, die zuhören, ist das vermutlich noch der Schritt, zumindest wenn ich an die Menschen denke, mit denen ich arbeite, mit denen ich spreche oder die ich irgendwie im Kontext Universität oder so kennenlerne. Viele setzen sich damit auseinander, aber ich glaube, das ist der Unterschied, dass manche das einfach als Werkzeug täglich auf dem Tisch haben sozusagen und manche nicht und diese Hürde irgendwie so ein bisschen abgebaut wird. Wenn ich mir jetzt vorstelle, also vielleicht reden wir über die Sweet People, die hier zuhören. Das sind Kreative oder kreative Unternehmerinnen, würde ich sagen. Wo siehst denn du die Chance in diesen beiden Bereichen Kreativität und vor allen Dingen natürlich Unternehmertum, was KI-Tools bieten? Also kann es ganz kleinteilig sein, hands-on oder natürlich auch gerne so ein bisschen strategischer Ausblick. Vielleicht auch mit dem Doppelfrage, vielleicht auch mit dem Blick auf, wie würdest du sagen, können kleine, mittlere Unternehmen, vielleicht sogar Solo-Selbstständige, das implementieren, wenn sie gar nicht die Ressourcen haben, vielleicht von einer großen Company.
Ja, genau, das ist ja der Vorteil, weil ich meine, die monatlichen Kosten von so einem Programm sind relativ überschaubar.
Ja.
Ich meine, eine Lizenz von OpenAI kostet $20 im Monat und ich habe vollen Zugriff auf die neueste, auf die neue Architektur und Modelle. Und man kann es nutzen in jeglicher Art, wie man tätig ist. Zum Beispiel, wenn ich habe letztens für einen Freund, der auch Künstler ist, er hat eine Lederwarenkollektion, mit dem haben wir Fotos von den Lederwaren gemacht, über ChatGPT die Marketingtexte erstellen lassen, die eine absolut fantastische Beschreibung der Produkte gemacht haben und die sie dann auch in den Details, dass erkannt wurde, was es tatsächlich für ein Produkt ist und dass es geflochten ist und dass es besonders ist. Das war natürlich ganz super, weil der hat wenig Zeit verbracht. Die Texte geschrieben hätte keiner von uns in der Qualität machen können, in der Güte. Und so hat er jetzt seine ganzen Texte für den Online-Shop vorbereitet, um damit dann zu arbeiten.
Ja.
Und für Unternehmer ist es natürlich, also wir machen Learning Journeys, wir haben ein kleines Unternehmen aus Hamburg, mit dem wir zusammenarbeiten, mit dem gesamten Team, die wir auch immer noch begleiten, die News Cases, die da rauskommen. Und da war der erste Schritt, erstmal diese Widerstände ein bisschen abzubauen. Da war ein Teilnehmer, der in dem Vorabfragebogen gesagt hat, er würde am liebsten, wenn wir KI einführen würden oder was damit machen würden, kündigen. Weil das wäre halt irgendwie nicht.
Okay, alles klar.
Und jetzt ist der größte Befürworter der Technologie und nutzt sie am meisten und ist ständig in unseren Sprechstunden.
Ja.
Und da merkt man einfach, dass es ein Prozess ist, der dann auch ein Unternehmer anstoßen muss, mit den Mitarbeitern daran zu arbeiten, die Widerstände zu nehmen und die Kompetenz noch aufzubauen, damit umzugehen. Weil ganz oft ist es so, dass auch Firmen-GPTs gebaut werden, die dann ja datenschutzkonform sind und auch die Firmengeheimnisse behalten. Ja. Aber ohne eine Schulung oder ohne eine Weiterbildung der Mitarbeitenden, dass sie überhaupt wissen, wie geht es, wie nutze ich es auch wirklich. Und ich muss auch keine Angst haben, weil das ist nur eine Unterstützung und wird erstmal nicht meinen Job mir wegnehmen.
Ja.
Diese Schritte muss man halt machen, weil sonst benutzen sie es, merken, oh, das geht ja gar nicht, die Antwort finde ich jetzt gar nicht so richtig gut und dann beschäftige ich mich nicht mehr damit. Dann führt es ja dazu, dass man ganz tolle KI-Tools eingeführt hat und alle wundern sich, wieso es nicht funktioniert und keine Produktivität kommt oder Qualität verbessert wird.
Ja. Lass uns da eintauchen, weil ich glaube, das ist einer der Gründe, warum es für mich sofort klar war, jemand, der aus der Unternehmensberatung kommt, warum es total Sinn macht, da in KI einzutauchen, weil das ist wie ein IT- oder Change-Management-Prozess, irgendwie das Tool an sich, ich meine, noch viel einfacher als so ein ChatGPT, oder so geht es ja gar nicht mehr in der Anwendung, du musst ja jetzt nicht ein Filmschnittprogramm lernen, aber es ist ja ein Mindset, ein Projektmanagement, ein Kulturthema eigentlich im Grunde schon, oder?
Definitiv. Und auch noch viel mehr als Digitalisierung, was wir die letzten Jahre ja schon angefangen haben mit dem Unternehmen, das ist noch deutlich mehr, weil die Hürden halt noch größer sind, gefühlt am Anfang sich damit auseinanderzusetzen, weil die Ängste da sind. Die ersten Pressemitteilungen waren ja immer dann, ChatGPT wird zu Massenarbeitslosigkeit führen, Sam Altman führt den Worldcoin ein und will ein Grundeinkommen sicherstellen, weil ja in Zukunft niemand mehr einen Job haben wird.
Ja.
Das sind natürlich alles Botschaften, die dann verängstigen und gar nicht dazu führen, dass die Leute sich mit offenem Mind daran setzen und das auch zu probieren. Ja. Also es ist definitiv eine unternehmensweite Transformationsaufgabe, KI einzuführen. Und das muss man auch wollen, das muss man auch entsprechend mit den Ressourcen unterstützen, dass das funktioniert.
Das ist interessant. Ich glaube, für alle, die zuhören, das ist für mich schon so ein Key Takeaway, eigentlich diesen Perspektivwechsel zu machen, zu sagen, hey, klar, es sind die Tools, die müsst ihr kennen, aber es geht nicht um das Tool, sondern wer führt es ein, wie wird es eingeführt, wie verstehen die Leute das auch als Assistenten und so. Vielleicht, also wir können ja eine von diesen, ich weiß gar nicht, ob das eine Befürchtung ist. Es ist, glaube ich, eine Chance. Es ist, glaube ich, auch eine Challenge für alle, damit anders zu arbeiten. Ich wurde ganz, ganz viel gefragt von Kunden, aber auch Partnern, sei es fürs Designstudio, sei es für freie Arbeiten, irgendwie diese Rolle von menschlicher Kreativität und menschlicher, man kann es jetzt Intelligenz nennen, wie auch immer. Wie würdest du denn das einschätzen, also diese Kollaboration? Es gibt ja jetzt nicht nur die klassischen kreativen Disziplinen, sondern im Unternehmertum muss man auch wahnsinnig kreativ sein, sei es auf einer nicht visuellen Ebene, sei es mit Strategien, mit Produktneuentwicklung und so weiter. Wie schätzt du es denn ein, wie sich eine Rolle von menschlicher und maschineller Intelligenz vielleicht ergänzt oder in Teilen vielleicht auch doch rivalisiert oder so? Wie ist dein Blick darauf?
Auf alle Fälle ergänzend. Also ich bin ziemlich sicher, dass wir alle unseren persönlichen AI-Assistenten haben werden in Zukunft, der lernt, wie du agierst, wie du denkst, was du möchtest, was dir wichtig ist und was du gerne möchtest und ist aber dann gleichzeitig in der Lage, das weltweite Wissen zu haben. Also der ist halt auch dann wirklich ein Ratgeber, der dir helfen kann, Jeder Schüler wird einen Assistenten haben, der mit ihm lernt und dann darauf reingeht, bin ich jetzt eher musisch begabt oder künstlerisch begabt oder bin ich Mathe, bin ich langsam lernen, schnell lernen, wird der entsprechend mit mir lernen, so wie ich agiere. Wenn ich strategische Fragen habe als CEO, werde ich nochmal mir die Daten geben lassen und mir die analysieren lassen und einfach Fragen stellen und auch diskutieren mit der KI. Ich glaube nicht, dass sie jemanden ersetzt. Dafür sind, glaube ich, auch die Systeme eines Unternehmens viel zu komplex, als dass es eine sozusagen Intelligenz, künstliche Intelligenz, ohne dass sie Emotionalität oder Bewusstsein oder auch die ganze Welt an sich wahrnehmen kann, dazu führt, dass die dann den CEO komplett ersetzt. Aber er wird definitiv jemanden haben, der die Arbeit unterstützt und auch vieles, was man gar nicht weiß, noch dazu bringt. Somit werden wir alle so einen Assistenten haben und das wird Teil unserer täglichen Interaktion sein, privat wie im Berufsleben.
Ja. Lass uns doch in die Vision mal reingehen, die finde ich schön. Die Vision von einem persönlichen Assistenten. Meinst du, dir wird, reden wir über was Generelles oder meinst du, die wird sich, das hier geht jetzt auch so ein bisschen Richtung Trends oder so, meinst du, die werden sich eher ausdifferenzieren oder geht es eher Richtung allgemeine, generelle Assistenz? Was schätzt du?
Also unterschiedlich. Es wird ganz viele spezifische Anwendungsfälle geben, die man dann braucht. Also es wird wahrscheinlich dann auch, sag ich mal, Sprachmodelle geben, die sich dann auf Automotive-Know-how beziehen oder auf Chemie und die dann auch die Fachbegriffe kennen. Die kennen dann Unterlagen dazu. Die sind dann ganz, sag ich mal, die haben dann ein Studium der Chemie halten und dann sind dann natürlich noch viel spezifischer. Ich glaube, es wird sowas sein, was einem täglich begleitet. Also es gibt ja diese neuen Tools aus Amerika, also der Rabbit zum Beispiel oder der Humane AI Pin. Das sind neue Devices, die halt keine Telefone sind, die aber im Internet verbunden sind und dann spezifische Assistenzleistungen erbringen. Also dieser Pin, trage ich wie eine Brosche, der macht dann Simultanübersetzungen, der macht mein ganzes Messaging, mit dem spreche ich, der schreibt automatisch in die Nachrichten. Da muss man sehen, ob sie sowas durchsetzt. Ne? Ob das jetzt erstmal nur diejenigen, die ganz vorne dabei sind, das kaufen und dann gucken, ob es genutzt wird. Das ist die Frage, ob sie es durchsetzt. Der Rabbit ist auch so ein Assistent, mit dem ich sprechen kann. Das ist auch ein eigenes Device, kein Telefon. Aber bei dem kann ich halt sagen, bestell mir bitte die Pizza, wie ich sie immer mag. Und der weiß halt, ich mag gerne mit Pilzen und Basilikum. Dann bestellt er mir die halt. Ich sage nur, wann ich die haben will. Ja. Und deren Modelle heißen Large Action Models und nicht Large Language Models, weil sie genau in diese Richtung gehen, diese Assistenten. Und jetzt gibt es ja auch schon so erste Tools wie HyperRide oder die dann tatsächlich auch schon Aufgaben selbstständig runterbrechen in Teilschritte und dann auch ausführen. Und das ist mal so ein kleiner Vorgeschmack für das, was da kommt und was dann jeder auch haben wird, was ja wunderbar ist. Da freue ich mich schon drauf, wenn das da ist.
Boah, auf jeden Fall. Also ich kenne das im Kleinen. Oder ich glaube, also momentan bauen wir uns ja alle unseren eigenen Use Case damit noch so ein bisschen. Ja. Wie nutze ich es, für welche Tasks, gerade schon angesprochen. Aber dieses persönliche Assistenzthema und so finde ich auch mega interessant, weil es gab immer so klassisch im Designstudio oder Agenturen oder so, man braucht sehr oft jemanden, gerade im Kreationsprozess, mit dem man so Ping-Pong spielen kann, der Ideen, auch wenn es richtig grottenfalsch ist, lernst du ja was davon sozusagen. Also ist ja richtig falsch, sind ja beides Bausteine auf dem Weg, um diesen Prozess, die Idee dann zu bauen. Und manchmal braucht man einfach so einen Sparringspartner und sei es nur für was ganz Triviales. Und dafür kann man das ja schon sensationell nutzen irgendwie. Ja. Lass uns doch mal so ein bisschen auf die Landkarte gucken. Du hast gerade wahnsinnig viele Begriffe schon gedroppt. Wenn jetzt jemand nicht so tief drin ist in diesem künstlichen Intelligenzthema, wenn du so eine grobe, ich weiß gar nicht, ob das geht, kann man so eine grobe Landkarte aufbauen von dem, was zumindest gerade passiert. Ich erkläre dir, was ich meine, weil ich glaube, wir sind gerade in so einem, ich glaube, es ist jetzt gerade so ein Moment und ich glaube, der wird nicht lange so sein, wo sich viele Menschen, das ist wie am Anfang von Computern und vom Internet, wo du so MS-DOS schreiben musstest und so Floppy-Disks zu Hause rumliegen hattest. Und ich glaube, das geht ziemlich schnell weg und du kommst zu so einem Alexa oder Amazon Dot oder sonstigen Ding. Und das ganze Interface, diese ganze aktive Interaktion, in sei es nur mit Schrift, wird, glaube ich, extrem weit in den Hintergrund treten. Ich kenne es aus meinem Fachbereich in einem Beispiel. Es gibt eine Photoshop-AI. Da musst du fast gar nichts mehr sagen. Da kannst du Wir haben ein Bild von dir gemacht, das ist quadratisch. Ich brauche es in 16:9. Dann markiere ich neben dir zwei leere Flächen und klicke einfach nur generieren. Ich muss nicht mal reinschreiben, was ich will. Und dann rendert er mir irgendwie 3, 6, 9, wie viele auch immer Varianten ich will und ergänzt diesen Hintergrund sinnvoll. Das, was ich Studenten sagen würde, bitte ergänzen Sie sinnvoll. So. Mhm. Und das meine ich. Und das verschwindet eben so. Ist ja auch total gut, ist ja sehr convenient. Aber meinst du, vielleicht fangen wir so die Frage an. Meinst du, es macht Sinn, müssen sich Anwender überhaupt damit beschäftigen, was für ein Modell dahinter steckt? Hat es einen Vorteil? Ist wahrscheinlich egal.
Mhm. Ja. Ich weiß ja auch, wenn ich jetzt heute Word benutze oder Excel, weil es ist ein Softwareprogramm, wie das programmiert ist, weiß ich ja auch nicht. Ja. Ich weiß, dass das, was ich möchte, funktioniert. Mhm. Und ich glaube, es ist ganz gut zu wissen, ganz grob, was ist KI und wie geht Machine Learning und was sind auch diese Sprachmodelle und wie wurden die trainiert und was bedeutet das, wie die antworten, damit ich es einschätzen kann und evaluieren kann. Aber ich brauche jetzt eigentlich tatsächlich nicht wissen, wie ein neuronales Netzwerk funktioniert, weil das hilft mir nicht, weil ich das weiß ich auch von anderen Dingen nicht. Ich weiß ja auch, es gibt Leute, die wissen, wie ein Motor funktioniert, weil sie Autofreaks sind, aber letztendlich weiß ja derjenige, der mit dem Auto fährt, auch nicht, wie der Motor tatsächlich jetzt in allen Einzelheiten funktioniert.
Ja.
Und das ist das Gleiche.
Ja. Ja. Und meinst du die, oder was kannst du dir vorstellen, was die Interaktion oder das Einweben von den KIs angeht? Meinst du, es wird eher monopolisiert oder meinst du, es wird einen Markt geben, der sich total ausdifferenziert mit, du hast es gerade schon gesagt, speziellen AIs, die dann auf Chemie trainiert sind oder ähnliches? Was meinst du?
Ich glaube, es regelt so ein bisschen die Marktwirtschaft. Ich glaube nicht, dass es ein Monopol gibt, der eine AI hat. Das passiert ja relativ viel. Ich meine, OpenAI, klar, mit der GPT, aber Meta arbeitet an den Modellen. Es gibt aus den Vereinigten Arabischen Emiraten Falcon-Modell, jetzt die Franzosen mit Mistral sind vorne dabei. Aleph Alpha, von denen haben wir jetzt weniger gehört in letzter Zeit, aber die sind ja auch, sag ich mal, in eigenen Modellen dabei. Es wird definitiv so sein, dass die Marktwirtschaft da ganz viele Dinge hervorbringen wird und auch viele neue, kleinere Player. Und es wird sich auch relativ viel in der technologischen Infrastruktur ändern. Jetzt ist es ja so, diese großen GPUs von Nvidia hauptsächlich, die sind ja im Moment ein bisschen Engpass für die Rechenkapazitäten, die gebraucht werden. Und es wird immer es gibt ein Grok heißt das, das sind neue Prozessoren, die viel kleiner sind und auch solche Sprachmodelle laufen lassen können, aber einfach viel effizienter sind. Und da wird sowohl technologisch als auch von den Modellen an sich das etwas verkleinern und spezifischer machen in der Anwendung. Und da passiert, glaube ich, so viel und so unterschiedliche Dinge, dass es da eben nicht das eine Monopol einer KI gibt, die das alles dominiert.
Du bist nicht der erste Experte, der sagt, ich finde es extrem optimistisch und erfrischend, weil wenn wir aus der Plattformökonomie kommen oder das Internet der letzten paar Jahre anschauen, ist das ja eine überraschende Wendung, dass es eben nicht monopolisiert wird, wie, keine Ahnung, Lieferando, Meta und so weiter und so fort. Das finde ich extrem interessant. Aber wenn wir, du hast es gerade schon angesprochen, also ich glaube zwei Anschlussfragen. Das eine, damit können wir starten, ist, was glaubst du denn, wird es nochmal ein unfassbarer Boost geben, wenn das Thema Quantencomputing wirklich im Markt selbst ankommt? Oder wird das was sein, was wir im KI-Thema gar nicht so extrem merken werden?
Doch, wenn sie es hinkriegen, dass sie die Computer auch dann für das sag ich mal, Machine Learning entsprechend nutzen können, dann hast du natürlich einen Riesensprung in der, sag ich mal, in dem Umfang, was die Modelle dann leisten können.
Mhm, klar. Ja. Das bleibt spannend. Ich glaube, dann sprechen wir nochmal. Und ich habe noch eine Anekdote, die auf die nächste Anschlussfrage, glaube ich, kommt. Und zwar, ich weiß nicht, wie viele Anwenderinnen das kennen da draußen, als im Kreativbereich merkt man das extrem. Mhm. Diese KIs, ähnlich wie soziale Netzwerke, sind natürlich extrem gebiased. Du hast gerade erzählt von nationalen KI-Unternehmungen aus den Emiraten, aus Europa. Und ich glaube, da kannst du mich korrigieren, wenn das nicht stimmt, aber ich habe zumindest von denen, die ich jetzt anwende und das geht für KIs, aber auch für andere Plattformen, die sind natürlich extrem gebiased mit den Wertevorstellungen von den jeweiligen Ländern oder Macherinnen sozusagen. Ich hatte neulich gerade das Thema für eine Lifestyle-Marke, die ich mitbetreue, hatten wir irgendwie neue Visuals kreiert und das eine war so eine Art Meerjungfrau. Jetzt hatten wir, warum auch immer, weil es eine Darstellung, die war sehr künstlerisch, war an Gemälde angelehnt. Jetzt hat tatsächlich ein bildgebende generative KI hat mir gemalt eine oberkörperfreie Meerjungfrau gerendert. Da war ich schon sehr überrascht, dachte aber, okay, ist ein Gemälde, alles gut. Ich habe die extra retuschiert. Also ich habe extra sagen wir, wie es ist, free the nipple, aber ich habe extra was über ihre Brüste gelegt, weil ich wusste, das wird auf sozialen Netzwerken sonst geblockt. Habe es auf Instagram gepostet, beziehungsweise eingeplant, habe ich direkt eine Meldung bekommen von Instagram, dass sie entweder, das finde ich schön, dass ja mittlerweile so Pistole auf die Brust zu, du kannst entweder dieses Bild da drin lassen, dann schränkt mir aber massiv deine Reichweite bei neuen Nutzerinnen ein, oder du kannst es löschen. Ja. Und also das, aber ich fand das wieder so einen schönen kleinen, das ist so eine Verengung von dem, was da eigentlich drinsteckt in diesen Bildern. Long story short, einfach nur anekdotisch, aber wie siehst du das? Wo siehst du eine Herausforderung? Da steckt ja sowas wie der Umgang mit Datenschutz, mit Ethik, mit Wertesystemen drin. Wie schätzt du das ein aus deiner Sicht? Was würdest du jetzt Unternehmen raten, wenn die sich zum Beispiel strategisch entscheiden, mit welche KIs sie nutzen, auf welche Algorithmen sie setzen, gerade mit Hinblick auf sowas wie Datenschutz und Ethik und Werte?
Ja, das also ich würde es davon tatsächlich abhängig machen, was der Kunde für ein Unternehmen ist und wie er sonst arbeitet und wie auch seine, sagen wir, Compliance oder seine Policies für Governance-Regeln sind. Und wenn jemand sehr, ich sag mal, wenn er seine Daten sowieso bei Microsoft in der Cloud hat und auch da, sag ich mal, Amerika-mäßig irgendwie keine Vorbehalte hat, dann kann man definitiv OpenAI-Modelle nehmen zum Beispiel, weil die sehr performant und sehr gut sind. Wenn es aber so ist, dass man eher europäisch geprägt ist, dann würde ich eher die europäischen Player nehmen, wobei jetzt ja auch Mistral ja auch mit Azure KI eine Kooperation eingegangen hat, dass man auch dann über Microsoft sogar die französischen Modelle dann relativ einfach nutzen kann. Mhm. Und ich würde sowieso jedem Unternehmen empfehlen, also entweder die Lizenzen so klar zu kaufen oder eine einige Lösung zu implementieren, um nämlich genau Datenschutz und alle rechtlichen Probleme aus dem Weg zu gehen, weil wenn Mitarbeiter anfangen, dann halt doch mal das Angebot mit gewissen Daten dann hochzuladen, um es dann sich zusammenfassen zu lassen. Das sind halt Dinge, die man vermeiden sollte, wenn man tatsächlich firmenfremde Modelle hat. Klar. Und dann lieber eins zu haben, was dann tatsächlich entsprechend dann datenschutzrechtlich und konform ist.
Ja. Naja, mit der Chance oder dem Vorteil, dass du dann ja alles reingeben kannst. Praktisch deine ganze Firmenhistorie, Daten, vielleicht eigene Algorithmen, eigene Codes und so weiter, Patente. Ja. Wie würdest du, um da kurz einzutauchen, du hast ja den Fall wahrscheinlich schon beraten, gibt es so einen Tipping Point, wo du sagst, zum Einstieg probiert doch Tool XY aus oder was wäre so ein guter Indikator jetzt als Unternehmen, wenn man merkt, es macht vielleicht Sinn, sich selber was zu überlegen, selber was bauen zu lassen?
Man muss natürlich auch die Daten, die dann reingehen, noch ein bisschen vorbereiten. Man kann nicht einfach sagen, alle Daten, die jetzt irgendwo auf dem Server liegen, sind auf einmal jetzt drin. Ja. Dann würde er halt auch Sachen kennen, die vielleicht überholt sind, die nicht mehr richtig sind. Das heißt, man muss schon ein bisschen die Daten vorkuratieren, die dann auch in so ein Modell reingehen. Das ist ja heutzutage nicht so kompliziert aufzusetzen. Das dauert ein paar Tage, dann kann man das machen. Und wenn jemand Interesse hat, mit mehreren Mitarbeitern das einfach zu nutzen als Firma, dann kann man gleich so eine richtige, offizielle, eigene Variante aufbauen und muss gar nicht über firmenfremde Lizenzen gehen und dann einfach ins Internet mit ChatGPT, sondern es entsprechend auch aufbauen. Und das lohnt sich meistens schon, sobald ich einfach mindestens ein Team habe, was damit arbeitet und dann zu gucken und zu experimentieren, wie es funktioniert, was gut funktioniert und es dann langsam auszurollen.
Okay, mega interessant. Da spricht man dann ein bisschen direkt mit euch und macht den Fahrplan. Sag mal, was mich interessiert hat, ich meine, du bist ja oft in so einer Mediatorenrolle fast schon oder vermittelst das, gehst total auf deine Kunden an. Wie hast du und dein Team, wie habt ihr denn eure Leitlinien, eure Werte irgendwie, habt ihr die am Anfang festgesetzt, so wollen wir mit diesem Thema arbeiten, das sind unsere Überzeugungen in der Arbeit mit KIs, was wir empfehlen, wie wir das machen oder entwickelt ihr das parallel weiter?
Also wir probieren natürlich alles aus, wir sind da auch relativ Datenschutz persönlich ist mir das erstmal zum gewissen Grad egal. Wir haben auch eigene Avatare machen lassen zum Beispiel, wo mich ja auch dann Daten in die USA gebe, um meinen eigenen Avatar rendern zu lassen. Wir probieren halt alles aus. Wir gucken, es gibt ja unterschiedliche Tools, gibt es auch ein neues, habe ich jetzt gerade ausprobiert, wo man so Call Agents haben kann, die dann Telefonanrufe machen zum Beispiel. So, das sind alles Dinge, die würde ich jetzt als Großunternehmen jetzt nicht unbedingt sofort einführen, einfach nur, weil das eine Internet, Lösung ist, die ich da nutzen kann. Aber wir gucken uns halt alles an, probieren es aus, was geht heute, wo geht's hin, weil wir müssen einfach alles kennen. Und
ob das jetzt datenschutzrechtlich immer ganz konform ist, müssen wir abwarten. Aber wir denken jedoch auch, dass der EU-AI Act da tatsächlich dann so viel Klarheit bringt. Ich meine, das ist erst in 2 Jahren muss es soweit sein, aber dann muss alles gekennzeichnet sein, die Transparenz geschaffen werden über diese Anwendung. Und ich glaube, das ist immer ein wichtiger Schritt, dass dann auch für die Nutzer das dann klar ist und auch ein bisschen mehr Vertrauen dann in diese ganzen Technologien stattfindet. Bis dahin dauert es halt noch mit den 2 Jahren, aber wir probieren einfach alles aus. Und das ist auch so ein bisschen unser Wert, ne? Wertesystem, dass wir einfach sagen, wir wollen wirklich möglichst viel mit KI machen und alles probieren, was geht.
Ja, kenne ich. Also sehe ich ähnlich, mache ich so. Ja. Du musst jetzt aber kurz diese Geschichte von deinem eigenen Avatar erzählen, das klingt spannend.
Also es gibt ja mehrere Programme, die man das machen kann. Also wir arbeiten im Moment mit 2. Das eine heißt Synthesia und da kann man entweder fertige Avatare auswählen, die dann Text-to-Speech machen oder Text-to-Video machen. Und wir nutzen das halt viel für Videobotschaften, auch für Trainings. Also wir haben bei vielen unseren Trainings dann auch sprechende Avatare, weil das natürlich viel eingänglicher ist, wenn ich ein Online-Training habe mit dem Avatar. Und da kann man auch seinen eigenen Avatar, muss ein kurzes Video aufnehmen und dann wird es hochgeladen und dann wird der Avatar entsprechend entwickelt und dann kann ich einfach den Text eingeben und der spricht ihn dann.
Mega gut.
Und das kann ich dann wie PowerPoint benutzen, kann Hintergründe einfügen, eigene Videos hochladen und dann entsprechend den Avatar den Text sprechen lassen. Und das andere ist HeyGen, das ist eine andere Plattform, die das genauso macht, 2 Minuten Video aufnehmen, kurz eine Freigabe, dass die Daten einmal in die USA gehen dürfen und dann kommt der auch relativ schnell. Und der spricht auch wunderbar Französisch, Chinesisch und ich kann dann halt auch sämtliche Texte eingeben in allen Sprachen. Also wir haben einen Kunden, mit dem wir jetzt dabei sind, dass der die Avatare nimmt für die Mitarbeiter in den Werken im Ausland, also Südamerika, Asien und auch Europa und dann definitiv in der Landessprache die Sicherheitsvorkehrungen klärt. Das ist natürlich viel eingängiger, als wenn man den PDF hinlegt. Und der Avatar ist dann der CEO, der spricht dann auch und alle freuen sich, dass dann so eine persönliche Ansprache des CEOs auf Brasilianisch stattfindet.
Ja, klar.
Das ist natürlich dann sehr gut, wo man das dann dafür auch nutzen kann.
Ja.
Und die sind auch dabei, das ist dann in Zukunft, dass die Real-Time-Streaming machen, dass tatsächlich sie auch reagieren dann auf Fragen in dem Moment. So, das kann man ja weiterspinnen, dann gibt es dann in Zukunft die Videokonferenzen, macht dann nicht mehr ich selber, sondern ich mache dann 5 parallel. So, weil den kann ich ja dann wahrscheinlich auch irgendwann anlernen, dass er dann auch so spricht und agiert, wie ich sprechen würde.
Schade, dass Sie nur
dauert noch ein bisschen,
bei kritischen Fragen dazu.
Aber auf alle Fälle sind das so die ersten Dinge, die da gehen. Und die meisten Avatare, die auch in diesem Programm drin sind, sind ja auch alles echte Menschen, die halt dann da reinkommen und gerendert werden.
Ja.
Und also macht Spaß.
Mega gut. Mega. Sag mal, du hast jetzt viel auch über das Thema diesem European Act gesprochen und über das Thema Sicherheit und Transparenz. Wie ist denn dein Tipp oder deine Leitlinie oder in der Beratung, wie können UnternehmerInnen für Transparenz sorgen oder irgendwie verantwortungsbewusst mit ihren KI-Entscheidungen umgehen? Entwickelt ihr das individuell oder gibt es so ein paar Richtlinien, die ihr immer empfehlt?
Ja, also jedes Unternehmen sollte sich so KI-Richtlinien oder eine Governance zurechtlegen, was sie denn möchte. Also auch Stakeholder einzubinden, insbesondere Betriebsrat zum Beispiel, weil das sind ja alles Themen, die die Arbeit der Menschen betrifft. Es gibt ja auch manchmal, sag ich mal, KI-Anwendungen, die dann auch mit optischen Erkennungen in der Fabrik arbeiten.
Ja.
Da muss man auch vorsichtig sein, dass dann keine, sag ich mal, Personen erkannt werden können. Und das muss alles, sag ich mal, rechtzeitig geprüft werden. Betriebsrat muss einbezogen werden. Das heißt, jedes Unternehmen sollte sich Richtlinien geben, wie sie damit umgehen, dass sie da verantwortungsvoll mit umgehen, dass es ethisch korrekt ist, dass sie auch die Menschen nach wie vor ins Zentrum stellen und nicht die KI. Das erarbeiten wir meistens auch damit mit den Unternehmen gemeinsam, aber es ist schon wichtig, eine Grundlagen-Governance oder Regeln zu haben.
Und das macht ihr mit denen? Also begleitet ihr sowas auch?
Ja.
Okay.
Ja, gerade, weil viel ist es ja so, dass wir viel mit unseren Kunden arbeiten, die noch ganz am Anfang stehen und die wir dann auch überhaupt die an die Hand nehmen müssen, um zu sagen, was eigentlich Möglichkeiten sind von der Anwendung dieser generativen KI und was es dann auch bedeutet für die Prozesse, für die Mitarbeiter.
Lass uns doch mal ein bisschen Zoom out, so ein bisschen Big Picture. Ich weiß nicht, wie weit du in die Zukunft schauen willst oder kannst, aber ich habe mich irgendwie gefragt, ich rede natürlich mit allen Gästen, die ich habe, auch mit allen, die ich kenne, die damit arbeiten, wir spinnen immer rum. Was meinst du denn, wie wird denn AI AI, KI, ne? Ich mische es auch immer schon. Wie wird denn KI die Art und Weise verändern, deiner Meinung nach, wie wir Produkte und Dienstleistungen entwickeln, aber auch vermarkten oder konsumieren? Also zum Konsumieren, du hattest gerade schon über diese Pins und so gesprochen, aber so ganz in der, wirklich in dieser unternehmerischen R&D-Sektion zum Beispiel. Habt ihr da schon Erfahrungen oder was denkst du so, wohin das geht?
Also es gibt sehr unterschiedliche Anwendungsfälle, was das bedeutet für die Produktentwicklung oder auch die Vermarktung. Also Produktentwicklung, glaube ich, ist viel, viel einfacher durch KI, weil nämlich die Designer, wenn ein Produkt entwirft, ein durch die Visualisierung und durch die Technik, die er hat, einfach viel schneller einen Prototyp haben kann, ohne ihn wirklich zu bauen. Und dann gibt es natürlich auch viele Anwendungsfälle, die ein Mensch gar nicht erfassen kann. Also ich habe zum Beispiel mit einem Professor von der TU in Dresden er hat ein Projekt gemacht, wo er Biomarker identifiziert hat, die Bauchspeicheldrüsenkrebs viel besser vorhersagen können als der Standard-Biomarker, der gerade genutzt wird. Und das konnte nur eine KI, weil sie halt die gesamten Genomdaten, also Signaturen analysieren konnte über einen Deep Learning-Mechanismus, was einfach nicht ein Mensch hätte machen können. Und der hat dann einfach eine Kombination von Biomarkern identifiziert, die eine deutlich höhere, sagen wir, Wahrscheinlichkeit haben, dann den Bauchspeicheldrüsenkrebs gegenüber einer Bauchspeicheldrüsenentzündung zu unterscheiden. Mhm. Da läuft gerade ein Forschungsprojekt, wo sie jetzt weiter daran arbeiten, das halt als tatsächlich marktfähigen Test zu entwickeln. Das ist ein Produkt, was es ohne KI nicht gegeben hätte, weil nämlich ein Mensch gar nicht, vielleicht durch Zufall, aber nicht durch eine Analyse von Daten zu diesem Ergebnis gekommen wäre.
Vielleicht mal umgekehrt auf die kreative Sicht gedreht. Meinst du denn, es wird auch wieder also KI sorgt ja vor allen Dingen, ich sag mal, in kreativen Disziplinen, geht es um Songwriting, was optimiert wird nach Hörphasen, Streaming, Abonnenten, Chartplatzierung und so weiter, Melodiefolgen und so weiter, geht für visuelle Sachen, geht im Grunde für alles. Ich frage mich, ob du sozusagen dadurch erreichst du eine wahnsinnig hohe Standardisierung auch von Kreativprodukten und eine Optimierung und ob du sozusagen das den menschlichen, also diesen Fehlerfaktor, meinst du, dafür wird eine höhere Wertschätzung wieder entstehen oder schraubt sich das nur noch höher?
Nee, ich glaube, ja, das ist eine gute Frage. Ich habe letztens von einer Künstlerin gelesen, die extra halt nach wie vor eben nicht KI nutzt, weil sie halt das Persönliche noch selber gestalten will. Ich glaube, das wird immer noch bleiben, weil im Moment ist es ja noch so, dass viele der Ergebnisse ja recht ähnlich sind. Und man sieht ja, dass es ein KI-generiertes Bild ist meistens. Aber ich glaube, in Zukunft wird es so sein, dass man da viel mehr mit arbeiten kann, wie du gesagt hast, selber anlernen, dass es dann viel individueller wird. Und dann sind wir wieder bei einem Assistenten. Dann hilft der dir einfach, deine Kreativität so umzusetzen, was du vielleicht vorher gar nicht konntest. Und dann kannst du auch Fehler vielleicht reinbringen oder einen anderen Blickwinkel oder verschiedene Kombinationen. Aber ich glaube, es ist einfach ein Instrument, was dir helfen kann, deine Kreativität auszuleben in allen möglichen, sagen wir, Richtungen, wie es halt gerade ist, ob es Musik ist oder Bild oder Text.
Ja, spannend. Und was meinst du, ich weiß nicht, ob du das einschätzen kannst, gibt es irgendwelche Trends, die du meinst, die kommen, also sowohl für Unternehmen, dass du sagst, ey, die Felder, wo die meisten gerade suchen, sind entweder die im Bereich Innovation oder Projektmanagement-Innovation oder auch im Endkundenbereich, du hast über den Rabbit gesprochen, über den kleinen Pin sozusagen. Was meinst du, worauf können wir uns denn freuen?
Ja, ich glaube, überall wird es Veränderungen geben. Ich glaube, das ist nicht beschränkt auf einen Bereich. Also ich glaube, wie gesagt, jeder hat dann persönliche Assistenten, ob das jetzt, kann auch ein Implantat sein, das gibt ja auch schon mittlerweile, sag ich mal, man kann ja Hirnwellen messen und dann die KI bitten, die in Sprache umzusetzen, wenn sie angelernt wurde. Ja. Da gab es letztes Jahr in der University of California jemanden, der dann mit Patienten gearbeitet hat, die nicht sprechen konnten und durch die Messung der Hirnwellen dann Sprache ausgeben konnten. Die haben noch, muss man den Schädel noch aufbohren und dann halt entsprechend den Sensor dort einlegen. Und die KI muss auch angelernt werden mit den Hirnwellen dieser Person. Das ist also nicht so einfach, das zu machen. Aber theoretisch ist es möglich, dass ich durch ein Implantat mit meinen Gedanken steuern kann.
Wahnsinn.
Technisch ist es jetzt schon möglich. Teuer und aufwendig und mit Loch im Kopf, aber ist möglich.
Ja.
So, das heißt, es sind alles Schritte, die persönliche Assistenz kann dann auch sein, dass es eben kein Handheld mehr ist, sondern irgendwas anderes, was ich trage oder sehe oder eingepflanzt habe, je nachdem. Ja. die Frage, wie das adaptiert wird, aber das wird bestimmt sich ändern. Und die Arbeit wird dann so sein, dass es halt immer mehr, also wenn ich mir auch an Roboter denke zum Beispiel, also ich hatte gerade ein Startup aus dem Silicon Valley, hat gerade 675 Millionen, glaube ich, Dollar bekommen, Funding von Jeff Bezos, von auch OpenAI, Nvidia, die einfach sagen, dass Roboter oder humanoide Roboter, die dann tatsächlich aussehen wie Menschen und auch ähnliche Arbeit machen können, die nächste Stufe sind. Weil wenn die nämlich dann mit einer KI ausgestattet sind, die ein bisschen denken kann und intelligent ist und auch sich selber, sag ich mal, Aufgaben dann geben kann, das ist dann die nächste Stufe. So, ja. Da gibt es ja ganz viele Startups, die sich damit beschäftigen. Einige von diesen Robotern kann man ja schon kaufen, die dann im Lager arbeiten. Ich glaube, Amazon hat mittlerweile 750.000 lagerarbeitende Roboter. Krass,
okay.
Die dann gewisse mit den, also ich glaube, mit den Menschen nebeneinander arbeiten, aber die ja sagen halt, 50% der globalen Wertschöpfung ist manuelle Arbeit. Und die könnte theoretisch ein Roboter machen an der einen oder anderen Stelle. So, das heißt, der Markt ist riesig. Die sind auch dann nicht hitzeempfindlich, wenn sie an einem Brennofen stehen, wo man Stahl macht. Und die sind auch theoretisch auf dem Mars gut einsetzbar, weil die auch kein Problem haben mit irgendwelchen widrigen Umständen.
Ja.
Das ist halt ein Riesenmarkt. Keine Ahnung, wie schnell sich das durchsetzt und ob die dann auch so gut funktionieren, wie sie dann das gewollt ist. Aber das ist, glaube ich, die nächste Stufe, die sich da auch definitiv auftut, was die Anwendung von KI angeht.
Wahnsinn. Ja, und dann sind wir natürlich im Bereich, wo wir noch viele andere Disziplinen auch in solche Gespräche, glaube ich, einbeziehen müssen. Irgendwelche Politiker, Philosophen und so weiter, glaube ich. Ja. Richtig spannend. Macht ihr das eigentlich in Projekten auch schon? Nehmt ihr irgendwie oder hattet ihr schon mal einen Case, wo ihr sagt, wir gehen in Dialog mit nochmal ganz anderen Disziplinen, um irgendwie Austausch zu haben, Gespräche zu haben oder eine KI auf bestimmte andere Sachen zu trainieren?
Nee, aber wir wollen so ein, sag ich mal, eine Art Community aufbauen zum Austausch über KI und auch zum, sag ich mal, Weiterbilden. Auch, ich sag mal, auch ein bisschen eine globale Aufgabe, dass man auch die sag ich mal, Bevölkerung dazu befähigt, damit umzugehen, auch spielerisch versucht, dass jeder mal ChatGPT benutzt haben kann und dass man merkt, wie das geht. Also eigentlich wäre das auch eine Aufgabe der Bundesregierung, wo ich dafür wäre, dass man Trainings gibt für jeden, der es möchte, damit umzugehen, weil das einfach ein Thema ist, was helfen kann, auch den Standort zu stärken und auch einfach da weiterzugehen. Somit wollen wir gerne den Dialog fördern und den Austausch untereinander, weil viele machen ja dieselben Fehler vielleicht nochmal, nur weil sie es nicht ausgetauscht haben, weil viele jetzt experimentieren, sodass wir dann einen Austausch dann auch zwischen unterschiedlichen Unternehmen aufbauen, die sich dann zu den Themen dann auch treffen.
Ja. Ich glaube, das ist natürlich ein Beispiel für diese grundlegende Größe oder von diesem grundlegenden Shift, der durch KI entsteht, weil Expertinnen, mit denen ich spreche, da steht das außer Frage. Aber für viele, glaube ich, ist das eher so, ja, es ist so ein Trend. Das ist noch so ein neues Ding, was du oben draufsetzen kannst. Aber dass das irgendwie dein Fundament verändert, irgendwie von allem, und dass das jetzt mindestens so groß ist wie irgendwie das Internet und dass das halt irgendwie in allen Bereichen alles verändern kann. Ich glaube, diesen Hall, diesen Resonanzraum braucht es irgendwie noch im öffentlichen Diskurs.
Ja, definitiv. Das geht ja nicht mehr weg.
Ja.
Die KI bleibt und das ist ja auch, aber das merken wir ja auch, wenn wir mit den Unternehmen sprechen. Vielfach ist es noch so ein bisschen missionarische Tätigkeit überhaupt,
absolut,
zu vermitteln, was das eigentlich bedeutet und was da alles kommt und wie schnell das auch geht. Also ich glaube, exponentiell ist es nach wie vor noch nicht, weil die Adaption, glaube ich, noch nicht so schnell und so stark ist und auch dann die Begrenzung, sagen wir, durch Rechenkapazitäten und auch durch die Modelle an sich sind halt noch nicht so, dass es jetzt exponentiell wächst, aber es ist auf alle Fälle linear und es wird auch nicht aufhören zu wachsen.
Ja. Und es geht auch nicht weg. Ist auch kein Trend. Boy, nicht schlecht. Mein Lieber, ich habe immer Sachen, die ich meine Gäste alle frage. Und zwar eine der Fragen ist, du kannst das natürlich auf deine eigenen Ziele oder einen eigenen Ausblick formulieren. Oder auch uns verraten, was dich gerade zu dem Thema inspiriert. Hast du irgendwas gelesen, gesehen, gehört, ein Gespräch gehabt, wo du sagst, das war entweder ganz grundlegend oder wirklich eine krasse Wissensvermittlung oder so. Nochmal zu dem Thema KI, wenn jetzt jemand sagt, ich will mir irgendwas noch reinziehen nach diesem Gespräch, außer natürlich den ganzen Links zu deinen Sachen, die in den Shownotes sind. Kannst du irgendwas
empfehlen? Ah, so eine Quelle, die man sich anhören oder ansehen sollte.
Genau, Film, Serie, irgendwas.
Ach, ja, ja, also ja, also ich liebe Lex Fridman, den Podcast,
ja.
Weil er immer die interessantesten Menschen und Persönlichkeiten da hat zu den aktuellen Themen. Also viel KI logischerweise, aber auch alle weltpolitische Themen, die gerade aktuell sind. Und ich mag ihn sehr, weil er sehr tief in den Themen drin ist und damit den Persönlichkeiten auch auf Augenhöhe sprechen kann und man ganz viele Feinheiten oder auch interessante Neuigkeiten hört, die man sonst nicht mitkriegen würde. Das ist einer der meiner liebsten Podcasts.
Cool. Eine gute Empfehlung. Lex Fridman. Wurde, glaube ich, noch gar nicht empfohlen. Ist aber auch auf meiner Hörliste natürlich immer da. Ja. Sehr, sehr cool. Und wichtigste Frage, als letzte Frage, worauf können wir uns von dir, von deiner Company freuen? Woran arbeitet ihr gerade? Was kannst du schon verraten? Was kommt als nächstes?
Okay, wir sind im Moment nach wie vor tatsächlich mit mehreren Führungskräften halt im Gespräch, die strategischen Grundlagen der Unternehmen neu zu konzipieren und dabei KI als wesentlichen Baustein zu nutzen. Und das ist extrem spannend, weil wir unterschiedliche Disziplinen haben, also von Einkauf über Vertrieb, Produktion, Finanzen, Geschäftsführung, und jeder hat andere Ansichten und jeder hat andere Bedürfnisse, die man auch hat, und das dann gemeinsam unter einen Hut zu bringen, auch ein Zielsystem aufzusetzen, weil ohne eine gewisse Art von Ziele, die ich mir setzen möchte, und auch ohne eine gewisse Art von Steuerung, ne, ist es auch dann nicht richtig strategisch umgesetzt, muss halt auch alles dann irgendwie ein bisschen messbar sein.
Ja.
Und dann wirklich die mehrwertstiftenden Use Cases auszuwählen gemeinsam und umzusetzen und auch dann zu sehen, wie das funktioniert und wie dann auch so eine Welle der Begeisterung dann durch das Unternehmen gehen kann.
Ja.
Das macht halt Spaß. Und wir arbeiten halt viel mit den Führungskräften daran, dass wir dann tatsächlich entsprechend auch KI in deren, sag ich mal, Daily Business integrieren können.
Ja, cool. Das heißt, dich entweder auf LinkedIn connecten, auf eure Seite schauen, entweder mit deinem Avatar oder mit dir live dann.
Genau,
das stimmt. Sehr schön. Voll cool. Dirk, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank. War mir ein Vergnügen. Vielen Dank.
Cool, danke dir. Ja, cooler Deep Dive, und ja, ich glaube, wir haben viele Leute neugierig gemacht, und wenn ihr Fragen habt zum Thema KI, könnt ihr mir die schreiben, könnt ihr die wahrscheinlich auch an Dirk richten, und ja, danke, dass du da warst.
Ja, vielen Dank, Marc. War mir eine Freude.
Sweet People, was für ein Gespräch. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, mit Dirk eine Stunde lang über das Thema KI zu sprechen. Ich habe es im Interview schon erwähnt, mein absolutes Lieblingszitat aus dieser Folge wird wohl sein: Schrottquote minimieren. Das gilt auf so vielen Ebenen. Also Dirk hat es natürlich erzählt für einen fertigenden Industriebetrieb, wo es wirklich um physischen Schrott geht. Ich fand aber viel wichtiger, das als Metapher zu lesen. Auch für mich im Design, in der Marketing- und Markenaufbau, in der Strategie jeden Tag wird die Schrottquote mit KI minimiert. Will sagen, KI ist ein Sparringspartner, ist jemand, mit dem man schnell Ideen evaluieren, durchtesten kann und so wirklich viel Zeit und Ressourcen und Energie spart in jederlei Hinsicht. Physisch, aber auch mental. Deswegen, diese Schrottquote ist ein schöner und guter Zugang, finde ich, und vor allen Dingen ein optimistischer Zugang, wo es nicht darum geht, wo wird menschliche Intelligenz ersetzt, substituiert, wo sind vielleicht Arbeitsplätze oder andere Dinge in Gefahr, sondern was bietet es eigentlich für eine Chance und was wird minimiert und was wird dadurch auch maximiert. Und das zweite Thema, mit dem ich euch auch entlassen will, ist natürlich das Thema Haltung, ist das Thema Mindset. Wie kann man KI als Chance begreifen? Wie kann man sich dem widmen und das auch ins Unternehmen tragen, sodass auch die Mitarbeitenden das als Chance und als Assistenz begreifen und nicht als Gefährdung? In diesem Sinne, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin bald zurück mit einer neuen Episode Sweet Spot Podcast und wünsche euch bis dahin viele Ideen und viel Spaß beim Spielen und Experimentieren mit der KI. Auf bald!
This podcast is produced by Sweet Spot Studio. New episodes each week, wherever you listen to your podcasts. If you enjoyed the show, leave a rating and subscribe to never miss an episode. Find out more at sweetspot-studio.com.